beginne mit einer Frage, nämlich mit der Frage, worauf bist du eigentlich in deinem Leben stolz? Geh einfach mal dein Leben durch und an deinen Trophäenschrank vorbei oder wo auch immer. Was erfüllt dich mit Stolz über dein eigenes Leben? Sind es besondere Leistungen, vielleicht Stärken? Vielleicht hast du eine besondere Ausbildung, eine tolle Karriere? Irgendwelche Titel und Auszeichnungen? Vielleicht ist es deine Familie? Kinder, Eltern, deine Freunde? Was erfüllt dich mit Stolz? Und normalerweise sind es ja die positiven Dinge, unsere Errungenschaften, das, wo wir meinen, ja, dafür haben wir uns eingesetzt, dafür haben wir gekämpft, das haben wir erreicht, wenn wir es zu etwas gebracht haben. Aber was ist mit unseren Schwachheiten? Was ist mit unserem Leid oder Versagen? Sind wir auch stolz auf diese Dinge? Viele Fragezeichen, was für eine dumme Frage. Wer ist schon stolz auf seine Schwachheiten? Wer freut sich schon über das, was nicht gut läuft, was vielleicht schief läuft? Und ihr Lieben, genau darum geht es heute. Wir schauen uns einen Mann an, der Folgendes von sich behauptet hat. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Eine Aussage, da dreht sich eigentlich unser Magen um, weil was soll das? Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Diese Worte stammen von dem Apostel Paulus aus seinem Brief an die Korinther. Und man fragt sich, warum schreibt Paulus das so? Schwachheiten sind doch nichts, worauf man stolz ist. Und wir haben das eben toll gehört von dir, Albert. Normalerweise verstecken wir unsere Schwachheiten. Wir kaschieren unsere Makel und das, was nicht gut an uns ist. Wir wollen nicht schwach sein, wir wollen stark sein, weil schwach unangenehm ist, weil Schwachheit gegen uns verwendet werden kann. Wir leben in einer Welt, wo Schwächen und wo Versagen gnadenlos bestraft werden. Also es gewinnt immer der im Vorstellungsgespräch, der am besten etwas vorzuweisen hat, der glänzt, der gut aussieht möglicherweise. Und die, die schwach rüberkommen, die blass bleiben, können nach Hause gehen. Und was macht Paulus? Er feiert seine Schwachheit. Wie dumm, wie absurd. Wieso macht er das? Wir wollen uns diesen Abschnitt, wo er das näher beschreibt, genauer anschauen. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 6 zunächst einmal. Und ich lese aus der Hoffnung für alle. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Und er bezieht sich auf die Verse davor in Kapitel 11, wo er eine ganze Reihe von Dingen aufzählt, wo er sagt, ich könnte darauf stolz sein, auf das, was er geleistet hat, auf das, was er für Jesus erlitten hat, seine Verfolgung und sein Leid und so weiter. Aber ihr lasst mir ja keine Wahl, deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, und es ist kurios, dass er jetzt hier von sich in der dritten Person spricht, und das macht deutlich, dass es eigentlich ihm unangenehm ist, darüber zu sprechen. Aber da gibt es Menschen, die lassen ihm keine Wahl. Und er schreibt, ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott, er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Und was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt. Schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Soweit die Worte von Paulus. Und Paulus reagiert hier in diesem Abschnitt auf einen Vorwurf. Da gibt es in der Gemeinde in Korinth, die er anschreibt, Kritiker, und sie werfen Paulus vor, dass er ein Lügner ist, ein Scharlatan. Aber alles andere als ein Apostel. Sie sagen, du bist kein echter Apostel, weil du nicht in unser Apostelschema passt. Und sie glauben, ein Apostel muss spektakuläre Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Besondere Offenbarungen, Visionen, besondere Fähigkeiten. Und scheinbar gibt es in Korinth einige dieser Superapostel, die solche übernatürlichen Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt prahlen sie damit und gehen in der Gemeinde hausieren und versuchen damit, Paulus auszustechen. Paulus ist ein ungeliebter Konkurrent. Tja, da ist sie wieder, die bekannte Frage: Wer ist besser? Wer gewinnt? Wer ist der bessere Apostel? Und am Ende ist es doch klar, es ist der Apostel kann und etwas vorzuweisen hat, den man am ehesten als Apostel sehen würde, der in das Apostelschema passt. Und für die Superapostel in Korinth ist Paulus nur eine graue Maus. Ihm fehlt der apostolische Glanz. Er hat nichts, was irgendwie einen Apostel auszeichnet, ausmacht. Und ihr Lieben, so funktioniert unsere Welt. Es gewinnt der, der etwas vorzuweisen hat. Nur als Tipp: Präsentiere deinen Altar deiner Errungenschaften. Glänze mit deinen besonderen Leistungen. Und du wirst Stufe für Stufe nach oben befördert. Aber wehe, du zeigst Schwächen. Wehe, du bleibst blass. Wehe, du stolperst mal und fällst hin. Dann wirst du gnadenlos abgestraft. Und so fordern sie Paulus hier, diese Superapostel aus Korinth, fordern Paulus heraus und fragen ihn: Was, Paulus, was bitteschön hast du denn vorzuweisen? Beweise uns, dass du ein echter Apostel bist. Ja, zeige uns deine Referenzen, zeige uns den Altar deiner Errungenschaften, glänze und wir wollen dir glauben, beweise es uns. Und Paulus denkt sich: Echt jetzt? Ist das euer Niveau? Wie ihr wollt, dann spiele ich euer blödsinniges Spiel mit. Ihr wollt Beweise, hier sind meine Beweise. Und dann schreibt er und erzählt diese Begebenheit, dass er vor 14 Jahren eine ganz besondere Erfahrung mit Gott hatte. Und er erlebte eine Art Entrückung, wo er Jesus im Himmel begegnet ist. Und er sagt: Ich weiß gar nicht, was es wirklich war, ob ich leibhaftig da war oder ob mein Geist da war. Ich kann es gar nicht erklären, aber ich habe etwas erlebt, liebe Leute. Das ist unglaublich. Und diese Erfahrung hat sich tief in sein Herz gebrannt. Aber bisher, und das ist das Erstaunliche, bisher hat er darüber geschwiegen. Vielleicht hat er seinen engsten Freunden davon erzählt. Aber 14 Jahre später kommt er damit raus. Und eigentlich, so verstehe ich diese Aussage, eigentlich wollte er dieses Erlebnis für sich behalten. Warum? Weil diese persönliche Begegnung mit Jesus ihm etwas ganz, ganz Heiliges ist. Etwas ganz Intimes ist. Zu heilig, als es auf dem Altar seiner Errungenschaften zur Schau zu stellen. Zu heilig, als es in einem Apostelwettbewerb zu verramschen. Zu heilig, als dafür gefeiert und bewundert zu werden. Aber diese Superapostel lassen ihm keine Wahl. Und so lässt er sich auf ihr Protzspiel ein und macht sich selbst durch Eigenlob zum Narren eigentlich, zum Narren. Und er betont das immer wieder, wenn ihr das Kapitel vorher euch anschaut, in Kapitel 11, da schreibt er immer wieder, wie blödsinnig das Spiel ist und wie närrisch das ist und was für eine Dummheit das ist. Aber er macht sich selbst zum Narren, um seinen Gegnern zu zeigen, wie bescheuert dieses Spiel eigentlich ist. Eigenlob stinkt. Und eigentlich könnte es ihm ja egal sein. Sollen sie doch ihren kurzen Ruhm genießen. Ihr Glanz vergeht schneller, als sie denken. Aber es macht ihn trotzdem traurig. Warum? Weil bei diesem Protzspiel alle nur an sich selbst denken und Jesus hinten runterfällt. Und statt dass er groß wird in ihrer Mitte, machen sie sich selbst groß. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo wir darüber sprechen und darüber nachdenken. Hier muss ich mich an meine eigene Nase packen. Wie oft geht es in meinem Leben nur um mich? Um mein Ansehen? Um meine Errungenschaften? Wie oft tue ich Dinge, damit andere mir auf die Schulter klopfen und mich anhimmeln? Und ich stelle diese Frage einfach so in den Raum zur Selbstreflexion. Wie geht es dir damit? Und man kann das natürlich auch wunderbar fromm verpacken. Ich kann mich total in der Gemeinde investieren. Ich kann mich total für Jesus einsetzen. Aber die entscheidende Frage bei all dem ist, geht es am Ende wirklich um Jesus oder um wen geht es eigentlich? Und Paulus durchschaut hier dieses egoistische Spiel der Superapostel. Und er geht dieses Spiel ein Stück weit mit bis an den Gipfel und macht sich selbst zum Narren, um ganz oben am Gipfel den Spieß umzudrehen. Und wir lesen weiter, wie es Wasser weiterschreibt. Verse 7 bis 10. Da schreibt er: Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Und dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien, aber er hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, die Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ihr lieben, Paulus hätte allen Grund, auf seine Errungenschaften stolz zu sein, seinen Altar der Errungenschaften zu feiern. Er hat viel mehr zu bieten als diese Superapostel in Korinth. Schaut euch eine Ausbildung an. Bei den besten Leuten wurde er ausgebildet. Durch ihn, es gibt in der Apostelgeschichte Berichte, durch ihn sind Wunder passiert. Menschen sind heil geworden. Wie viele haben durch ihn Jesus gefunden und wie viel hat er für Jesus einstecken müssen, hat gelitten, wurde verfolgt, wurde misshandelt. Und dann diese unglaubliche Begegnung mit Jesus, die er eben beschrieben hat. Sein Altar der Errungenschaften ist absolut beeindruckend und niemand seiner Gegner kommt daran. Niemand. Aber all das zählt für Paulus nicht. All das ist ihm völlig egal. Stattdessen feiert er seine Schwachheit. Stattdessen feiert er sein Leid und seine Schmerzen. Und man fragt sich, warum. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du gerade stehst in deinem Leben, mit welchen Herausforderungen, mit welchen Schwachheiten du zu tun hast. Jeder von uns kämpft. Jeder von uns erlebt Leid, Schmerzen. Und wenn noch nicht, irgendwann wird es kommen. Es gibt Dinge, die uns belasten, die uns wehtun. Aber wer ist schon stolz darauf? Was hat Paulus davon? Und ich finde, diese Beschreibung hier oder diese Worte, die Paulus hier formuliert, zusammen mit anderen Worten in der Bibel, wo es um dieses Thema geht, nämlich im Leid zu feiern, stolz zu sein, finde ich für mich persönlich ist eines der herausforderndsten Themen überhaupt, so wie das Thema Leid generell herausfordernd ist. Aber ich lade uns ein, heute wirklich in die Gedankenwelt von Paulus einzutauchen, vielleicht in seine Seele zu blicken und zu verstehen, warum Paulus hier so mit seiner Schwachheit umgehen kann. Was können wir von ihm hierzu lernen? Und ich möchte mit euch dazu drei Gedanken entfalten. Das erste ist, zu dieser Frage, was haben wir eigentlich von unserer Schwachheit? Und diese Frage kann sich jeder selbst persönlich stellen. Was hast du eigentlich von deiner Schwachheit, von deinem Leiden, von den Dingen, die dich herausfordern? Und der erste Gedanke, den wir hier von Paulus lernen, unsere Schwachheit macht uns demütig vor Gott. Und wer erfolgreich ist, wer gefeiert wird, der steht in der Gefahr, überheblich zu werden. Schaut euch die Stars und Sternchen an. Schaut euch die Menschen an, die wirklich Geld haben, die Macht haben, die Ruhm haben. Ruhm und Ehre kann einem zu Kopf steigen. Und Paulus weiß um diese Gefahr, weil er es selbst erlebt hat. Er ist viel unterwegs und immer wieder begegnet er Menschen, die ihn bewundern, die ihn anhimmeln, die ihm auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Paulus, ich finde das so faszinierend und genial, was du machst, wie du bist. Mensch, Gott hat dich so reich gesegnet. Da kann man leicht die Bodenhaftung verlieren. Und damit Paulus auf dem Teppich bleibt, hat Gott ihm dieses quälende Leid auferlegt. So begründet er es selbst hier. In anderen Übersetzungen lesen wir von dem Stachel im Fleisch. Bei Luther zum Beispiel. Und wir wissen leider nicht, was das für ein Leid ist, das Paulus hier erlebt. Das beschreibt er nicht näher. Ob es vielleicht eine körperliche Krankheit ist, ob es vielleicht eine Depression war, vielleicht Angstzustände, die ihn immer wieder irgendwie überkommen haben. Er beschreibt es hier als den Engel des Satans, der ihn immer wieder haut. Vielleicht waren das kultische Mächte, die immer wieder über ihn gekommen sind, wie so eine schwarze Wolke, die ihn bedrückt hat, die ihn belastet hat. Wir wissen es nicht. Vielleicht holt ihn seine Vergangenheit immer wieder ein. Wir wissen, dass er einer der größten Christenverfolger war, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und vielleicht ist es das schlechte Gewissen und vielleicht kommt der Satan und reibt es ihn immer wieder unter die Nase. Wir wissen nicht, warum Paulus leidet, was es ist, woran er leidet. Aber irgendetwas quält ihn ganz gewaltig. Denn es tut weh und es schmerzt. Und es ist kein Spaß und niemand leidet gerne, auch nicht Paulus. Aber Paulus kann und nimmt dieses Leid an. Warum? Weil er erkannt hat, dass es ihn demütig macht und dass es ihn vor dem Hochmut bewahrt. Und er nimmt diese Schwachheiten an. Warum? Weil diese Schwachheiten ihn immer wieder neu vor Gott auf die Knie zwingen. Und das ist die Position, die Glaube, die Nachfolge ausmacht. Nicht, dass ich aus meiner eigenen Kraft glaube und mit meiner eigenen Stärke mein Leben gestalte, sondern in der Schwachheit immer wieder neu vor Gott auf die Knie falle und sage, hier bin ich, Herr. Ich beuge mich vor dir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ist das eine Lektion, die auch du gerade lernen musst, ganz bitter, ganz leidvoll. In deiner Schwachheit, in deinem Leid, weil Gott dir vielleicht etwas beibringen möchte. Aber das ist das Erste, was Paulus hier aus seiner Schwachheit lernt, nämlich sich vor Gott zu beugen und demütig zu werden. Und ich komme zum zweiten Gedanken. Das Zweite, das wir von Paulus in unserer Schwachheit lernen können, ist, unsere Schwachheit macht uns von Gott abhängig. Und wir lesen hier, dass Paulus dreimal Gott angefleht hat, dass Gott ihn befreit von diesem Stachel, dass Gott ihn heilt. Und es ist wirklich verwunderlich, weil andere Menschen sind durch Paulus heil geworden. Aber er selbst kriegt es nicht hin. Und er kriegt Gott nicht überzeugt, ihn auch endlich heil zu machen. Und Paulus muss mit diesem Leid, mit dieser Schwachheit leben. Dreimal, bitte Gott, heile mich, bitte Gott, mach mich gesund. Aber Gott erhört sein Gebet nicht in dieser Form, wie er sich das wünscht und vorstellt. Und vielleicht betest du auch schon lange, dass Gott dich heilt, dass Gott dich von irgendwelchen Dingen befreit. Dass er vielleicht irgendwie dein Leben, deine Umstände verändert, Dinge, die dich belasten und wehtun. Aber es passiert nichts. Und dann kommen wir schnell zur Frage und zu den Zweifeln, ist das Gebet überhaupt vergeblich? Nützt es überhaupt noch irgendwie zu beten, wenn Gott doch nichts in meinem Leben verändert, wenn sich doch nichts tut? Und von Paulus lernen wir, nein, im Gegenteil. Gerade in unserer Schwachheit erhört Gott unser Gebet. Und vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen, aber so, und so beschreibt Paulus das, aber so, dass wir in unserer Schwachheit Gottes Zusagen bekommen und Gottes Nähe erleben dürfen. Vielleicht bist du da, weil Gott will, dass du da bist. Und weil Gott genau da dir in einer ganz persönlichen und nahen, intimen Art und Weise begegnen möchte. In seiner Schwachheit bekommt Paulus die größte Zusage von Gott, die man bekommen kann, nämlich: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Gott sagt zu Paulus: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und ihr Lieben, darauf kommt es an. Jeder, der in Krisensituationen war, und ich kann noch nicht viel von Krisen und Leid berichten, aber ich höre das immer wieder von Leuten, die durch schwierige Zeiten hindurchgegangen sind. Krisen haben diese besondere Fähigkeit, das Leben auf das Wesentlichste zu reduzieren. Da wird plötzlich ganz, ganz vieles völlig unwesentlich und irrelevant. Und dann schaut man auf den Kern, auf das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und was ist es? Am Ende ist es Gott. Am Ende geht es nicht um unseren Ruf. Es geht nicht um unsere Ehre und den Namen, den wir uns gemacht haben. Es geht nicht um unsere Errungenschaften. Am Ende geht es um Gott in unserem Leben, um seine Gnade, die über unserem Leben steht. Und solange es uns nur gut geht, brauchen wir Gott nicht. Erst in unserer Schwachheit wird uns bewusst, dass wir unser Leben nicht im Griff haben und wie sehr wir eigentlich Gott brauchen. Und deshalb ist diese Schwachheit für Paulus eine der wichtigsten Lektionen, weil er weiß: Ich kann nicht ohne Gott. Und weil er von Gott diesen Zuspruch bekommen hat: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und ihr Lieben, die Gnade ist das Wichtigste, was wir von Gott bekommen können. Die Gnade der Vergebung, die Gnade unserer Beziehung zu Gott, die Gnade des ewigen Lebens. Darauf reduziert sich am Ende alles. Und so möchte ich dir zusprechen. Heute, egal wo du stehst, egal wie es dir geht, ob gut oder schlecht, dein Leben liegt in Gottes Hand. Seine Gnade steht über deinem Leben. Und wenn du schwach bist, dann ist er stark. Und wenn du nicht mehr kannst, dann trägt er dich. Und deshalb dürfen wir uns fallen lassen, dürfen wir loslassen an das, was wir uns vielleicht verzweifelt klammern, und dürfen erleben, wie er uns auffängt. Es gibt diese schöne Aussage auch von Paulus: Wenn Gott für uns ist, wer sollte eigentlich gegen uns sein? Und das wünsche ich dir und das rufe ich dir zu. Seine Gnade steht über deinem Leben. Und diese Gnade erleben wir leider vor allem in unseren Krisen und in unserer Schwachheit. Ich würde es jedem wünschen, daran vorbeigehen zu müssen. Aber wir alle gehen durch dieses Tal. Und es ist tröstlich zu wissen, dass Gott in diesem Tal ist und dass seine Gnade dieses Tal ausfüllt. Ich komme zum dritten und letzten Gedanken, das, was wir von Paulus in unserer Schwachheit lernen dürfen. Unsere Schwachheit führt uns in die Anbetung Gottes. Paulus schreibt hier: Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, will meine Schwachheit rühmen, will meine Schwachheit feiern und sie groß machen. Paulus möchte gar nicht, dass die Menschen um ihn herum ihn bewundern wegen dem, was er so Tolles kann und wie Gott ihn ausgestattet hat und was Gott durch ihn gemacht hat. Nein, Paulus möchte, dass Gott in seiner Schwachheit groß wird. Und das finde ich einen total beeindruckenden Gedanken. Er möchte nicht bewundert werden, sondern er möchte, dass Gott in seiner Schwachheit bewundert wird und groß wird. und überall da, wo wir Schwachheiten erleben. Und das wünsche ich uns. Da geht unser Blick zuerst nach oben. Da suchen unsere Augen zuerst Gott. Und wer Gott findet, der kann nicht anders als anbeten. Und deshalb betet Paulus in seiner Schwachheit an. Es gibt diese tolle Geschichte, wo Paulus mit einem Kumpan eingekerkert wird. Und dann heißt es, und sie fingen an, in der Nacht Gott zu loben und zu preisen im Gefängnis. Genau darum geht es. Und so schreibt er, und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Deshalb kann er seine Schwachheit feiern, weil er nämlich in seiner Schwachheit Gott feiert, Gott anbetet. Er sitzt im Gefängnis und betet an. Diese drei Gedanken möchte ich dir mitgeben, was du aus deiner Schwachheit lernen darfst. Manchmal führt Gott uns in die Schwachheit, um Demut zu lernen. Manchmal führt Gott uns in die Schwachheit, zu zeigen, wie sehr wir ihn brauchen und dass wir nichts ohne ihn können. Und er führt uns in die Schwachheit. Warum? Weil wir Gott nirgendwo so intensiv und nah erleben wie in unserer Schwachheit. Und er führt uns in die Anbetung. Und deshalb nimm diese Ermutigung mit. Wenn du schwach bist, bist du stark, weil Gott bei dir ist. Wenn du schwach bist, bist du stark, weil Gott bei dir ist.